von den Geschwistern, die von zu Hause aus zuschauen, seid herzlich willkommen. Wir haben ja gerade Urlaubszeit und im Urlaub muss man natürlich immer so manches Päckchen packen. Und jeder, der vielleicht einmal so einen Kurzurlaubstrip macht oder der vielleicht auch nur für längere Zeit in einer Selbstversorgungshütte fährt oder so, der weiß, dass man dann auch ganz wichtigerweise Proviant mitnehmen muss. Und vielleicht kennen Sie das auch. Ihr habt Proviant mitgenommen, was zum Essen und auch vielleicht was zum Trinken. Vielleicht habt ihr eine Flasche Wein dabei und auch solche Ravioli-Dosen, wie ich es dabei habe. Und plötzlich packt ihr es aus und ihr merkt, ihr wollt jetzt da was zubereiten und ihr habt keinen Dosenöffner dabei. Hand hoch, wem ist das schon mal passiert? Wunderbar, also es ist gar nicht so selten. Mir ist das auch schon passiert. Damals mit 15 Jahren haben wir mit ein paar Jugendlichen zusammen, haben wir so eine Waldhütte übernachtet, haben einen Tag davor noch eine große Wanderung gemacht und haben uns dann am Abend darauf gefreut, uns endlich was zum Essen zu machen. Und dann haben wir alles auspackt und es war kein Dosenöffner dabei. Und was macht man in so einer Situation? Man verzweifelt dann fast, weil du kannst ja nicht mit Händen oder mit Zähnen so eine Dose öffnen. Also haben wir gesagt, es muss ja wohl hier in der Hütte irgendwo ein Dosenöffner sein und haben wir gesucht. Und Dosenöffner im klassischen Sinn haben wir nicht gefunden, aber irgendeiner von uns hat dann gesagt, ich habe da was gefunden. Das müsste doch ein Dosenöffner sein. Wer kennt so ein Teil? Ah, die Älteren unter uns kennen das und manche Jüngere auch. Das ist ein Hebeldosenöffner. Wir damals mit 15 Jahren haben sowas noch nie gesehen. Wir hatten ja die moderneren, drehenden Dosenöffner, aber ein Hebeldosenöffner. Wir haben uns nur denken können, dass man damit eine Dose aufmachen kann, aber wir wussten nicht, wie das funktioniert. Für die Jugend, wer von den Jugendlichen ist heute da? Mal Hände hoch. Jugendliche, traut euch, jawohl. Für die Jugend, die das nicht kennen, was ein Hebeldosenöffner ist. Nach der Gemeinde kommt sie bitte vor, dürft sie dann mit dem Hebeldosenöffner diese Dose aufmachen. Keine Angst, die Ravioli habe ich schon rausgegessen. Für euch ist da was anderes drin, was ihr als Jugend dann auch genießen dürft. Also da könnt ihr das mal ausprobieren, wie dieses Teil funktioniert. Ja, wir sind gerade in Apostelgeschichte, um auch rauszufinden, was die Aposteln damals als Gemeinde, die da neu entstanden ist, was sie für eine Botschaft, was sie für einen Inhalt den Menschen anbieten, worüber die Menschen sich Gedanken machen sollen, worüber sie sich ernähren sollen. Und wir sind in Apostelgeschichte 5 und ich habe letztes Mal vor 5 Wochen über diesen Text schon gepredigt, werde es auch heute wieder machen. Im 5. Kapitel, die Verse 29 bis 32, werden wir uns anschauen. Und der Inhalt geht eben auch darum, dass die Apostel hier sich verteidigen müssen vor dem Hohen Rat und dass sie eben auch für das gerade stehen müssen oder sagen müssen, was verkündigen sie eigentlich den Menschen um sie herum. Und die Botschaft der ersten Gemeinde an die Menschen war eben Gottes Gabe der Vergebung. Dass sie Vergebung ihrer Sünden erfahren dürfen. Ja? Und das ist eben das, was die Apostel damals eben schon verkündigt haben und über das wir auch vor 5 Wochen schon uns Gedanken gemacht haben. Viele Menschen sind aber skeptisch, wenn das so ein Angebot auf den Tisch kommt. Sie trauen der ganzen Sache nicht. Einfach auch, weil sie gar nicht wissen, was Gott für einen Charakter hat, warum Gott uns dieses Angebot macht und auch, weil sie überhaupt gar keine Ahnung haben, wer der Erretter ist, was für ein Wesen der Erretter hat, der zu uns kommen ist, um uns diese Vergebung der Sünden anzubieten. Und deswegen lehnen sehr viele Menschen dieses Angebot ab. Aber auch die Menschen, die erkennen und sehen, dass sie eigentlich eine Aussöhnung mit Gott brauchen, die müssen zudem erkennen, dass allein die Vergebung der Sünden, dass ich die als Mensch gar nicht öffnen kann. Ich brauche ein Werkzeug, ich brauche ein Mittel, damit ich die Vergebung für mich in Anspruch nehmen kann. Und das wird heute auch unsere Botschaft sein, dass wir uns darüber Gedanken machen wollen, was ist noch weiter ein wichtiger Teil, was die Apostel eben den Menschen angeboten haben in ihrer Verkündigung. Es geht darum, um die Vergebung der Sünden zu gelangen, dass du die kriegen kannst, musst du den Schlüssel der Buße anwenden. Es geht um ein grundsätzliches christliches Bedürfnis, was wir in unserem Glaubensleben, das ganze Leben auch brauchen. Das ist die Bußbereitschaft von uns. Deswegen habe ich auch die Predigt überschrieben mit dem Titel Der Schlüssel zur Vergebung. Und wir lesen jetzt die Verse 29 bis 32. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihn gehorchen. Ich habe die Predigt in drei Punkte aufgegliedert. Der Aufruf zur Buße, was wir in der Bibel auch immer wieder sehen, dass wir dazu aufgefordert werden. Ist aber der erste Teil des Evangeliums. Danach kommt eben, dass wir an das Evangelium glauben sollen. Aber auch der zweite Punkt, die Funktion der Buße, was sich eigentlich alles in der Buße beinhaltet und die Anwendung, der Weg zur Buße. Also was führt uns letztendlich dazu, dass wir als Menschen Buße tun? Zunächst ist mir wichtig nochmal, dass wir das nochmal sehen. Die Lehre der Bibel, dass der Mensch Buße tun soll, macht den Menschen in unserem 21. Jahrhundert natürlich große Probleme und Nöte. Sie wollen eigentlich keine Buße tun. Wenn du den Menschen begegnest und mit ihnen über das Evangelium redest und auch dafür, dass sie dazu Buße tun sollen, dann sind sie sogar sehr ablehnend bis zu so weit, dass sie mit dir eigentlich nichts zu tun haben wollen. Aber das waren die Menschen im ersten Jahrhundert auch schon. Denn ein Vers danach, in Vers 33, lesen wir, als der Hohe Rat das gehört hat, was die Apostel gesagt haben, heißt es hier, sie aber ergrimmten, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Also das ist überhaupt nichts Neues, dass Menschen die Lehre der Buße ablehnen. Bemerkenswert ist aber in unserem Vers, dieser Vers 31, dass es nämlich heißt, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Der Mensch hat ein Bedürfnis, er möchte gern Vergebung der Sünden und er braucht die Buße dazu, damit er die kriegt. Und das kann er nicht aus sich selber heraus, die muss dem Menschen gewährt werden von Gott. Wenn ich das nicht habe, dann komme ich da nicht dran. Aber ich möchte, dass wenn ich das in Anspruch nehme, dass mein Leben dann auch aufleuchtet und dass ich wirklich ein freudiges Leben habe, dass ich das genießen kann, dass ich wirklich in einer Gemeinschaft mit Gott stehen darf. Und dazu schenkt uns Gott beide Dinge. Buße heißt aber immer, kommt zuerst, danach kommt eben die Vergebung der Sünde. Menschen sind manchmal bereit, wenn du ihnen die Vergebung der Sünden anbietest, dass sie das mitnehmen, weil sie sich sagen, ja gut, wenn das umsonst ist, dann nehme ich das einfach mal so für mich mit. Ja? Aber sie sind nicht bereit, dass sie Buße tun sollen, damit sie diese Vergebung der Sünde kriegen. Aber Gott hat eine Vorkehrung getroffen, damit der Mensch sein tiefstes Bedürfnis nach Versöhnung mit Gott erlangen kann, muss er Buße tun. Und die Menschen rebellieren gegen diese Botschaft. Aber nur in der Reihenfolge Bußbereitschaft, das in die Wege zu leiten, dass ich das wirklich umsetze, dann die Vergebung für mich in Anspruch nehmen, bringt mir für meine Seele wirklich eine Erquickung und eine Erneuerung in meinem Leben, dass ich da wirklich eine Befreiung auch erfahren darf. Kommen wir zum ersten Punkt, der Aufruf zur Buße. Wenn man die Menschen zur Buße aufruft, haben wir schon gehört, dann ist eine natürliche Abneigung gegen die Buße einfach da. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja wohl nichts Schwierigeres in deinem Leben, als wie dass du zugeben sollst, dass du bisher vielleicht auf falschem Weg gelaufen bist. Dass du zugeben sollst, dass du dich vielleicht geirrt hast in dieser oder jener Angelegenheit. Von Natur aus lieben wir Menschen das, andere Menschen zu kritisieren. Das fängt an, dass man die Eltern kritisiert für das, was er für Regeln aufstellen, den Lehrer für das, wie er die Proben austeilt und so weiter und so fort. Wir kritisieren unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen und natürlich auch unsere Politiker. Wir sehen das Schlechte bei den anderen, aber die eigenen Fehler sehen, nehmen wir nicht wahr. Und wenn dann doch, dann sagen wir, ja, das ist mir ja nur passiert, weil du das und das getan hast, sonst wäre mir das ja nie passiert. Das kennen wir alle. Und diese Eigenart, dass der Mensch eine Experte ist, seine Schuld wegzuschieben und zu kaschieren, die sehen wir schon ganz am Anfang in der Bibel, als Kain den Abel erschlagen hat, da hat Gott ihn konfrontiert damit und hat ihm die Frage gestellt, da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und Kain hätte jetzt richtig reagieren können, aber stattdessen sagt er, ich weiß es nicht. Bin ich denn meines Bruders Hüter? Und schiebt die Verantwortung einfach weg. Also wir tun uns schwer, für die Dinge, die wir verborgt haben, einfach gerade zu stehen. Wir haben einfach eine Abneigung dagegen und schieben Probleme weg. Und wenn doch wir den Problemen nicht mehr ausweichen können und dir der Chef einfach klipp und klar sagt, da war ein Fehler von dir und du hättest das anders machen müssen, dann sagen wir gezwungenermaßen, ja, beim nächsten Mal mache ich das dann anders. Aber wir haben nicht die Courage einzugestehen, dass wir falsch gelegen sind, dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir dafür für den Schaden vielleicht aufkommen müssten. Und bei so viel Widerstand, wenn die Gemeinde auch mit dieser Botschaft der Buße kommt, dann ist es manchmal auch verständlich, warum auch evangelikale Christen dann anfangen, die Buße zu vernachlässigen. Dass sie vielleicht auch sagen, verführt sind auch, dass sie sich auch weigern, dass sie die Buße, die Lehre der Buße nicht mehr predigen wollen. Und das Argument wird schnell gefunden. Da wird dann gesagt, ja, Gott sei einzig und allein Liebe. Und weil wir es mit einem liebenden Gott zum Tun haben, müssen wir dieses Instrument der Buße nicht erwähnen. Die sollen erstmal die Menschen einladen, dass sie die Vergebung kennenlernen und wenn sie dann noch Buße tun wollen, dann können sie das später immer noch tun. Es wird gesagt, wir lehren besser keine Gesetzlichkeit, wir lehren keine Strafe, wir lehren keine Hölle und keine Verdammnis. Weil das Wichtigste und das Erste, was wir den Menschen sagen wollen, es soll um die Vergebung der Sünden gehen, dass Gott sie liebt und dass sie so, wie sie sind, auch kommen können und auch Gott so in dieser Art und Weise mit ihnen auch Gemeinschaft suchen möchte. Aber ist das die biblische Lehre? Ist das das, was uns das Evangelium, was uns die Apostelgeschichte zeigt? Deswegen, um das mit euch zu erarbeiten, ist mir das wichtig, dass wir uns ein bisschen in den Evangelien uns umschauen und wir schlagen mal das erste Evangelium nach Markus auf, erste Kapitel. Und da sehen wir, nachdem Gott 300 Jahre geschwiegen hat und das Alte Testament zu Ende gegangen ist, hat eine neue Zeit angefangen. Das Neue Testament hat angefangen und nach 300 Jahren, wo Gott nicht mehr zu Israel gesprochen hat, ist jemand aufgestanden, das war der Johannes, der Täufer. Und im ersten Kapitel, Vers 4, lesen wir, Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Also hier sehen wir schon, dass Johannes das Erste, was er zu den Menschen gelehrt hat, als Gott lange geschwiegen hatte, es war die Lehre, dass der Mensch sich, dass er Buße tun soll, damit er Vergebung der Sünde erlangt. Und so geht es dann weiter. Wenn wir im gleichen Kapitel bleiben, nur die paar Verse weiter, dann lesen wir die Verse 14 und 15. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Auch hier Jesus' Worte sind genau die gleichen. Tut Buße und glaubt das Evangelium. Zuerst kommt die Buße und dann kann ich auch an das Evangelium glauben. Und am Ende seines Dienstes, als der Herr Jesus mit seinem Dienst hier auf Erden fertig war, das finden wir im Lukas-Evangelium ganz hinten, im 24. Kapitel, die Verse 45 bis 47, da lesen wir, da öffnete er, also Jesus, ihnen, das waren die Apostel, das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, angefangen von Jerusalem. Also auch hier sehen wir, der Herr Jesus hat es bestätigt und hat ganz klar gesagt, wir sollen beides lernen, die Buße und die Vergebung der Sünden. Die zwei Teile gehören zusammen. Und deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, wenn wir eben in Apostelgeschichte eben das auch wiederfinden. Und da können wir auch im zweiten Kapitel schon anfangen, als die Gemeinde entstanden ist nach Pfingsten, dass dann Petrus aufgestanden ist und dass er zu den Menschen gepredigt hat und gesprochen hat und die Menschen völlig ergriffen gewesen sind von diesen Worten, die sie gehört haben und sie dann zu den Aposteln gesagt haben von Vers 37 weg. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Wir sehen, dass die Apostel einfach nur das umgesetzt haben, was der Herr Jesus ihnen eigentlich von Anfang an auch als Botschaft weitergeben hat. Und in dieser Botschaft, in dieser Reihenfolge Buße, dann Vergebung der Sünden, hat sich auch überhaupt nichts geändert. Das sehen wir bis zum Ende von Apostelgeschichte, als Paulus, der dann für das Evangelium auch gekämpft hat, sich mit allen anderen Ältesten der Gemeinde von Ephesus auch getroffen hat. Das finden wir im 20. Kapitel. Da will er sich nochmal mit den Ältesten treffen und das Wichtigste nochmal festmachen und ihnen noch was zu geben, bevor er in die Gefangenschaft geführt wird nach Rom. Und da heißt es eben von Vers 18 weg, als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich von ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Das war das Vermächtnis, was Paulus ihnen nochmal eindrücklich weitergegeben hat. Auch hier wieder die Buße zu Gott und die Vergebung der Sünden. Und wir fragen uns natürlich heute Morgen, warum muss die Buße diese Priorität haben? Warum ist sie an erster Stelle? Natürlich werden wir sagen, ja, wenn ich jetzt die Buße nicht habe, dann kann ich natürlich nicht die Tür öffnen, damit ich die Vergebung der Sünden kriege, damit ich eben meine Last loswerde. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, das ist nicht alles. Wozu brauchen wir Buße? Ich habe am Anfang schon gesagt, Buße, Bußbereitschaft ist ein Grundprinzip jeden Glaubens. Warum brauchen wir die Errettung? Und dazu möchte ich mit euch noch in Titus nachschlagen. Ein wichtiger Textabschnitt in Titus 2, die Verse 11 bis 15, was wir heute nicht ausschöpfen können, aber einfach euch nochmal zeigen, wie weitreichend die Errettung geht, wie weitreichend es nötig ist, dass wir Bußbereitschaft haben. Und da heißt es von Vers 11 weg, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in den jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Hier wird nochmal alles zusammengefasst. Wir erwarten eine Veränderung. Wir erwarten eine Errettung. Und deswegen ist der Herr Jesus zu uns auf diese Welt gekommen. Wenn du Versöhnung möchtest, dann musst du durch die Buße diese Versöhnung für dich in Anspruch nehmen. Du wirst von deiner Trennung, die du von Gott gehabt hast, durch die Vergebung der Sünde wieder hergestellt, dass du eine Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Mit der Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes. Aber die Errettung bedeutet auch, dass du errettet wirst von der Sündennot, von der Versklavung, in der du hineingeboren gewesen bist. Dass du jetzt nicht mehr allen Lüsten und allen Zwängen der Sünde gehorchen musst, sondern dass du frei werden kannst davon. Und es bedeutet eine Reinigung. Wir werden herausgenommen von dieser Welt durch die Versöhnung und werden hineingestellt in Gottes Reich. Und dazu werden wir gereinigt, dass wir seine Kinder sein können, das Reich Gottes zu empfangen und auch in diesem Reich zum Leben. Und es bedeutet, dass Gott uns ein völlig neues inneres Leben gegeben hat, eine neue Schöpfung in uns hineingelegt hat. Und diese neue Schöpfung macht uns dann auch fähig, dass wir in diesem Reich der Gerechtigkeit, dass wir im Reich, hier im Gottesreich auch heilig leben können, um ein Licht, um ein Zeugnis zu sein für die Menschen, die um uns herum sind. So umfassend ist die Errettung. So umfassend müssen wir auch die Bußbereitschaft als Christen auch sehen. Und wenn du das erkannt hast, dass du Christus als Retter benötigst, weil nur er dir Rettung geben kann, dann hast du eine neue Vorstellung von deinem Leben erlebt. Dann hast du eben gemerkt, dass dein bisheriges Leben und dass deine bisherigen Taten eben nicht fähig gewesen sind, dass du vor Gott bestehen konntest und dass jemand auf diese Welt kommen musste, um dir eben diese Errettung, diese Versöhnung mit Gott zu geben. Es ist unmöglich, an Jesus Christus als Erretter zu glauben, ohne dass wir bereit sind, bußfertig zu sein. Wir erwarten Gott als Erretter. Das ist in unserem Herzen drin. Unsere Sehnsucht erwartet ja uns Christus, dass er wiederkommt. Er ist unsere lebendige Hoffnung, weil wir wissen, dass er uns durch diese Zeitalter hindurch retten wird, bis wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und dazu sind wir bußbereit. Aber was beinhaltet die Buße? Wie funktioniert Buße eigentlich? Was tut Buße eigentlich in uns? Wenn wir in der Bibel lesen, dann wird Buße tun, abgeleitet auch oftmals von dem Latein, von einem lateinischen Wort, und das bedeutet umdenken. Also wir sollen in unserem Leben umdenken. Wir werden aufgefordert zum Denken. Und oftmals meinen die Menschen, ja, wenn man fromm wird, dann gibt man sich halt so den frommen Gefühlen hin. Ja, man ist in quasi in einem Rauschzustand und nur da fühlt man sich wohl. Das leiten sie halt auch von ihren eigenen Erfahrungen ab. Wenn du in die Diskotheken gehst oder auf irgendein Konzert, dann wirst du dann kommen von allen Seiten Musik oder so in dich eingeströmt, dass du in einer guten eine gute Stimmung gerätst. Und viele meinen halt, das Christentum ist ähnlich. Wenn du ständig diese Dinge hörst und die Lieder hörst, dann bist du in einer guten Gefühlsebene. Und das braucht man. Aber die Bibel fordert uns eben auf, nachzudenken, umzudenken, über unser Leben zu denken. Und da stellt sich dann immer die Frage, wer bist du? Wer bin ich? Bin ich nur ein Produkt des Zufalls? Eine Kreatur, die halt Geld zum Leben braucht, nicht wie die anderen Kreaturen, Gras und Früchte. Wir brauchen das Geld, also unterscheiden wir uns halt von den Tieren. Aber bin ich wirklich so eine Kreatur? Was schafft dir langfristig Zufriedenheit und bewahrt dich vor schlimmen Gedanken? Nun, das Evangelium, und das ist Gottes Wort an dich auch heute Morgen, sagt, halte still und denk nochmal nach, bevor du dein Leben und deine Seele verkaufst in diese Welt. Nachdenken heißt, Verantwortung über sich und sein eigenes Leben zu übernehmen. Und das kann ich euch versprechen, ist wirklich harte Arbeit. Und das will man natürlich auch nicht. Man will ja chillen und sich zurücklehnen. Aber nachdenken über sein Leben bedeutet wirklich harte Arbeit. Aber das ist noch keine Buße. Buße bedeutet nämlich auch im Griechischen Metanoia und das bedeutet Sinnesänderung. Es kann nämlich sein, Nachdenken allein kann fruchtlos bleiben. Du kannst über Dinge lange nachdenken, aber wenn du über deine Situation lange nachdenkst, kann das die Situation nur verstärken und du merkst, wie armselig dein Leben ist. Und du bist dann vielleicht bitterlich enttäuscht von deinem Leben und kannst auch Tränen weinen und bist wirklich einfach frustriert über alles, wie das in deinem Leben sich verhält. Aber das hat noch deine Sicht auf dein Leben noch nicht verändert. Vielleicht hat es deine Vorurteile sogar noch verstärkt, wie böse die Menschen um dich herum sind und wie böse auch Gott ist, der dir das zumutet. Aber du hast deine Lebenssituation noch nicht wahrgenommen. Vielleicht schlägst du dann um dich herum und sagst, ich will mit niemandem mehr was Engeres zu tun lassen und lass auch niemand mehr an mein Herz heran. Weil die meinen es nicht gut mir gegenüber. Die anderen sind übrigens ja schuld daran, dass es mir so schlecht geht. Und du fängst an, dich von der Realität fernzuhalten und zu flüchten, dich zu isolieren. Ja, vielleicht schaut auch Isolation so aus, dass du gerade dann das Leben genießen möchtest mit Party und mit allem, was das Leben so bieten kann. Das finden wir auch in der Bibel. Und dazu schlagen wir mal Lukas Evangelium auf. Lukas Evangelium Kapitel 15, die Verse 16 bis 18 lesen wir. Das 15. Kapitel hat mehrere Gleichnisse. Unter anderem gibt es da dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, der sein Vaterhaus verlassen hat, weil er den Vater nicht verstanden hat. Weil er gedacht hat, das Leben geht an ihm vorbei und er sich verbittert hat und auch einfach sein Leben in Saus und Braus leben wollte. Nicht mehr über das nachdenken, was er in der Vergangenheit so gelehrt worden ist. Und da lesen wir von Vers 16 bis Vers 18. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Hier finden wir eine Gesinnesänderung bei einem jungen Menschen. der vorher noch geflohen ist, der vorher noch um sich geschlagen hat und gemeint hat, er kann dem allen entfliehen. Und jetzt fängt er an, nachzudenken über sein Leben, wo er jetzt gelandet ist, bei den Schweinen. Und er begehrt das, was die Schweine fressen, das begehrt er für sein Leben. So weit ist er gesunken, aber das möchte er. Er hat ein Bedürfnis danach, die Speise aufzunehmen. Und niemand, haben wir gelesen, gibt ihm. Und jetzt hätte er ja um sich schlagen können. Er hätte auch jetzt hat wirklich ein Terrorist werden können und sagen, diese Gesellschaft ist ganz gegen mich. Nachdenken allein führt in einer Sackgasse, wenn ich nicht bereit bin, tiefer zu gehen, Bußbereitschaft zu sein. Von dem Mann lesen wir, er geht in sich. Er schlägt nicht mehr um sich, sondern er schlägt an seine Brust und fängt an, sein Leben ganz zu betrachten. Und das ist interessant. Er stellt fest, ich kann die Umstände ja gar nicht ändern. Was ich aber ändern kann, ist mein Leben. Das kann ich ändern. Und er sieht, dass dieses Leben, wo er jetzt lebt, wenn er so weiterlebt, in den Tod führt. Aber er sieht auch, wovon er weggelaufen ist. Was er eigentlich gehabt hat beim Vater, dass all diejenigen, die im Vaterhaus leben, dass es denen eigentlich gut gibt. Beim Vaterhaus ist Leben. Und jetzt trifft er eine Entscheidung und sagt, ich will mich aufmachen. Ich will jetzt diese Situation in meine Hände nehmen und jetzt was tun. Aufmachen, nicht zur Rebellion, nicht um jetzt irgendwelchen Schaden anzurichten, sondern aufmachen und dem Vater was bekennen, was zugeben, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. Und sagt, ich gehe hin zum Vater und sage, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Und interessant ist in diesem Ablauf eben, was sich zuerst geändert hat. Und die erste Situation, was sich immer ändert, das ist die Sicht auf Gott. Von Natur aus sind wir alle Gottes Hasser. Wir hassen Gott von Natur auf, auch wenn du das nicht wahrhaben willst. Wir fliehen vor Gott sogar von unserer Natur. Mit Gott wollen wir nichts zu tun haben. Er ist ein Tyrann. Er ist einer, den wir nicht verstehen kann, der irgendwie ungeheuerlich ist, weil es geht mir und den anderen ja so schlecht. Er ist eine Spaßbremse. Deswegen glauben wir ja gar nicht an die Evolutionslehre. Da gibt es Gott nicht mehr. Da brauchen wir ihn nicht mehr. Deswegen, wenn wir religiös veranlasst sind, bauen wir unsere Religionen ja zusammen und heulen uns von der was und von der Religion was und bauen uns unsere eigene Religion, unseren eigenen Gott. Aber dadurch fliehen wir auch von der Realität. Und dann passiert es, dass durch irgendjemand in deinem Umfeld du vielleicht das Evangelium gehört hast, dass Gott zu dir gesprochen hat durch sein Wort. Und du hast gehört, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, zu suchen und zu retten. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und es hat dich getroffen. Und es sagte, kann das wahr sein? Kommt Gott tatsächlich auch zu mir? Sucht er auch mein Leben? Will er auch mich retten? Wenn Gott mich sucht und retten will, dann möchte ich diesen Gott näher kennenlernen. Und es geschieht eine Sinnesänderung auch in deinem eigenen Leben, dass du dich selber anders wahrnimmst. Die Welt bringt uns nämlich bei und sie behandelt uns auch so, als kämen wir von den Tieren und dein Platz ist bei den Schweinen. Ja, das gibt uns die Welt. Wenn sie dich mal ausgepresst hat, von dir nichts mehr nehmen kann, dann landest du da, wo du herkommst, bei den Tieren. Und du begehrst noch das, was die Schweine essen und die Welt sagt, du bist es nicht mehr wert, ich will ja Profit von den Schweinen, dich kann ich nicht mehr gebrauchen. So geht die Welt mit uns um. Wir sollen von Tieren abstammen, sagt uns die Evolutionslehre. Und wenn das wahr ist, dann sagt die Welt auch, ja so kannst du ja jetzt halt essen und trinken und hab Sex und vermehrt euch, Lebt euer Leben, solange ihr wollt, denn morgen bist du tot. Damit füttert uns die Welt auch. Essen, Trinken, Sex. Das dreht sich die ganze Welt. Aber du fängst an, dein Leben vielleicht zu überdenken. Und du schaust, was die Bibel tatsächlich über dein Leben sagt. Und die Bibel sagt schon ganz von Anfang an, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Hier haben wir eine ganz andere Perspektive. Gott sagt, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich, nicht wie Tieren, nicht wie etwas, was aus dem Zufall entstanden ist, sondern aus den Gedanken, aus dem Herzen, aus den Wünschen von Gott heraus. Mit einer Bestimmung, dass du nämlich in der Lage bist, weil du Gott ähnlich bist, eine Gemeinschaft mit Gott aufzubauen. Unser Lebenshunger kann also nur durch die tiefe Gemeinschaft mit dem Schöpfergott zur Erfüllung gebracht werden. Das sind eigentlich unsere Wurzeln. Die müssen wir erkennen und die dürfen wir nicht von uns schieben. Überdenke dein Leben. Was war dir in deinem Leben bisher wirklich wichtig? Worum hat sich dein Leben gedreht? Worum dreht es sich jetzt? Stell dir vor, du weißt, dass du nur noch eine Woche zum Leben hast und du musst danach sterben. Und du weißt, du musst vielleicht vor dem Schöpfergott treten. Und du fragst ihn, aus welchem Grund, fragt dich Gott, aus welchem Grund sollte ich dich in mein Reich der Herrlichkeit einlassen? Was willst du ihm sagen darauf? Ja, du musst dir auch Gedanken über den Tod machen. Und ja, nach dem Tod ist nicht alles aus, sagt uns die Bibel. In der Bibel steht 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Unser Wesen, unser Innerstes muss vor Gott offenbar gemacht werden. Du wirst vor Gott so offenbar, dass er alles sieht, was in deinem Leben du jemals getan, gedacht und was du umgesetzt hast in deinem Leben. Es muss offenbar werden, es sei Gutes oder Böses. Und wir haben erfahren, dass Jesus Christus von Gott, dem Vater, eingesetzt wurde als Richter, der auf dem Richterstuhl sitzt und er wird über dein Leben Recht sprechen, nachdem es geoffenbart wurde vor ihm. Dein Leben liegt in Jesus Christus Händen nach dem Tod. Und deswegen müssen wir anfangen, unsere Gesinnung ihm gegenüber ändern. Wieso? Weil wir den Herrn Jesus eigentlich verkannt und verachtet haben. Mir gesagt haben, wer ist denn dieser mit seinen Sandalen, der durch die Welt läuft? Nichts. Und wir haben ihn nicht gewürdigt, wir haben ihn eigentlich verachtet. Wie die Menschen auch. Und sie haben die Nägel genommen, Menschennägel, haben den Sohn Gottes ans Kreuz gehaftet. Und dieser Christus, dieser Jesus, wird am Ende Richter sein über dein Leben. Und das muss uns bewusst sein. Wer ist Jesus Christus für dich? Ist er ein guter Mensch? Ein guter Lehrer? Ein Prophet? Nein, es ist der Herr der Herrlichkeit, der vom Vater gesandt, dass er auf die Welt gekommen ist und deine Schuld und deine Sünden ans Kreuz getragen hat mit seinem eigenen Leib, um für dich Sühnung zu zahlen, dass er deine Schuld abzahlen hat können an unserer Stelle. Wir haben hier diesen schönen Spruch, Jesus Christus. Aber wer ist Jesus Christus für dich? Ist er dein Retter? Ist er dein Herr? Ist Jesus Christus dein Leben? Das müssen wir uns fragen. Buße bedeutet also ein Umdenken und eine Änderung unserer Gesinnung. Und das beinhaltet nicht nur unseren Verstand, sondern das schließt auch unser Gewissen und unser Herz mit ein. Dazu lese ich aus Psalm 51 einen Vers von David, der, nachdem er Ehebruch betrieben hat und einen Mord begangen hat, vor Gott getreten ist. Und in Vers 6 lesen wir: Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Gegen dich habe ich gesündigt. Er war bereit, in sich zu schlagen und seine Schuld anzuerkennen, dass er eigentlich gegen Gott rebelliert hat und auch gegen Gott sich gestellt hat. Und das beinhaltet seinen Verstand, er hat das verstandesmäßig aufgefasst, aber auch sein Gewissen und sein Handeln, dass er wirklich auch im Gewissen gemerkt hat, er hat sich versündigt und das auch Gott gesagt hat durch sein Handeln. Also Buße bedeutet immer, dass der ganze Mensch, Verstand, Herz und Handeln, in einer Umkehr kommt. Das können wir im Neuen Testament nochmal an einer Begebenheit feststellen, und zwar im 1. Thessalonicher 1, Vers 9, da heißt es eben, da spricht eben Paulus von der Gemeinde Thessaloniki, denn sie selbst, also die Menschen, die um die Gemeinde in Thessalonika rum waren, erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Hier finden wir das wieder. Das ist nicht nur eine verstandesmäßige, ich will Versöhnung für mich in Anspruch nehmen, sondern sie tun das auch umsetzen in ihrem Leben. Sie verlassen ihr altes Leben, in dem dass sie Götzenbilder angebetet haben, und dienen jetzt dem lebendigen Gott, in dem dass sie ihm Lob und Ehre und Anbetung geben. Also es bedeutet immer eine radikale Umkehr von der Welt und ihrer Gier nach dem Bösen zu Gott und nach seinem Willen in Christus Jesus zu leben. Das ist also ein Lebensstil, ein Wandel, den wir hier auf Erden umsetzen. Und Paulus hat mal gesagt, das Leben ist für mich Christus und Sterben ein Gewinn. Sein Inhalt war genau das, dass Christus sein Retter ist, dass er sein Herr ist und sein Leben. Aber woher nehmen wir die Kraft zur Buße? Kommt die aus uns selbst heraus? Da kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Was führt mich auf dem Weg zur Buße? Was führt mich zur Veränderung? Was für eine Kraft ist es eigentlich, dass ich in der Lage bin, Buße zu tun? Buße ist nämlich zuallererst ein Gebot. Das verwundert vielleicht jetzt manche. Aber wenn wir Apostelgeschichte aufschlagen, dann finden wir das im 17. Kapitel. Paulus ist ja auch nach Athen gekommen und hat mit den klugen Athener auch geredet und hat ihnen versucht, das Evangelium zu erklären. Und da heißt es in Vers 13, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, sagt er zu den Athenern, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, ist ein Gebot. Buße tun ist also ein Gebot. Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun. Aber wir wissen, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, die Gebote Gottes zu erfüllen. Wir sind mehr und mehr immer wieder gescheitert, auch die 10 Gebote zu halten. Also woher nehmen wir die Kraft? Und dazu möchte ich in Römerbrief mit euch nochmal was nachlesen. Römer 8, die Verse 7 und 8. Da wird uns was vom Wesen in uns erklärt, nämlich, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Hier wird es nochmal gesagt, dass wir von unserer Natur aus, von unserer eigentlichen Gesinnung aus, Gott nicht gefallen können. Wir können auch das Gebot, Buße zu tun, eigentlich gar nicht erfüllen. Bisher haben wir gesehen, was ein Mensch tut, wenn er Buße tut. Dann sind wir diese Schritte durchgegangen. Was tut der Mensch, wenn er Buße tut? Aber wir haben noch nicht uns damit beschäftigt, warum und weshalb er die Kraft hat, dass er Buße tut. Warum er Veränderung, dass er Veränderung möglich ist. Denn diejenigen, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Also was können wir tun? Was ist uns geboten? Wir sollen Buße tun, aber wir können es nicht aus unserer eigenen Kraft. Ja, was gibt es dann für uns für eine Rettung, für eine Hilfe? Und das schlägt uns wieder die Brücke zu unserem eigentlichen Text in Apostelgeschichte 5, Vers 31. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und zum Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Das ist der springende Punkt. Wir brauchen die Fähigkeit, Buße zu tun, weil wir es selber nicht tun können, und die wird uns von Gott gegeben. Allein aus der Gnade ist uns Heil gegeben, nicht aus uns heraus. Buße ist eine Gabe, die Gott uns zur Verfügung stellt, die du aber annehmen musst. Ja, wie diesen Dosenöffner, ohne die du die Dose nicht öffnen kannst. Und deshalb sandte Gott seinen Sohn auf die Welt. Nachdem der Herr Jesus in den Himmel gefahren ist, sandte er den Heiligen Geist zu den Menschen. Und in der Apostelgeschichte erleben wir genau das, lebendig und vielschichtig uns aufgezeichnet. Und dieser Geist, der ist aber auch heute da. Er wirkt auch heute noch in dieser Welt. Und er hat ein Ziel, eine Aufgabe. Und wenn er kommt, sagt der Herr Jesus in Johannes 16, Vers 8, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das ist das, was der Geist Gottes an den Menschen bewirken möchte. Er will uns überführen. Und wir müssen anfangen, diese geistliche Wahrheiten, diese geistliche Tatsachen in unser Herz zu lassen. Er, der Geist Gottes, berührt unser Herz durch das Wort Gottes. Er ist es, der dich besorgt macht, was mit deinem Leben geschieht. Und er ist es, der dich innerlich anrührt, wenn du erfährst, dass der Vater sehnsüchtig auf dich wartet. Der Heilige Geist leitet dich zur Buße. Er schenkt dem Blinden Licht, Augenlicht, damit er das erkennen kann, wer Gott ist, wer ich bin und was die Zukunft für mich bereithält. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von Adolf Schlatter. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt, war ein Deutscher, der hat vor 100 Jahren gelebt. Er war in Thüringen und als Theologe unterwegs. Und er hat gesagt, Buße ist etwas Fröhliches. Es ist fröhliche Sache, nach Hause zu kommen. Buße ist etwas Fröhliches, es ist eine fröhliche Sache, nach Hause zu kommen. Wir sehen Buße immer als was, oh, wo man sich irgendwie schämt, Buße zu tun, oder was Negatives. Buße ist eine fröhliche Sache. Und wenn das wahr ist, dass Buße etwas damit zu tun hat, sich auf den Weg zum ewigen Vaterhaus zu machen, dann verstehen wir aber auch, warum uns die Sache mit der Buße so schwer fällt. Wir haben das Vaterhaus, wir haben das Wohnen bei Gott, wir haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes, das Fest, das der Vater uns bereiten möchte, und auch die Arme, die mit der uns der Vater umarmen möchte, wir haben das alle verdrängt und vergessen. Das ist nicht mehr in unserem Sinn, dass wir darüber nachdenken. Und deswegen ist Buße ein sehr schönes Instrument, wenn was Wunderbares, was wir nicht weit weglegen sollten in unserem Leben. Es ist nämlich ein Instrument, das uns auf den schönsten Weg bringt, den es unter dieser Sonne gibt. Nämlich auf dem Weg zum Vaterhaus. Auf den Weg zur Versöhnung mit dem lebendigen, liebenden Vater. Und dazu ist der Sohn Gottes eben in die Welt gesandt worden, um uns den Weg der Buße zu geben und um uns Vergebung der Sünden zu erkaufen, damit wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Ist Jesus Christus dein Retter? Ist er dein Herr und dein Leben? Kannst du das sagen? Oder verachtest du dem Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leiten möchte, steht in Römer 2, Vers 4. Darüber sollst du nachsinnen diese Woche. Darüber dürfen wir alle nachsinnen. Um die Vergebung der Sünden zu erlangen, brauchen wir das Instrument der Buße. Und wenn wir das tun, dann wird unser Leben glückselig werden. Und wir werden die Herrlichkeit Gottes mit glückseliger Erwartung auch auf uns dessen freuen dürfen. Amen. Die Jugend darf ich erinnern, später nicht vergessen. Später.